Talk mit Thies.
Bülent Ceylan gibt es jetzt auch im Kino. Der Film hat den schönen Titel Verpiss dich, Schneewittchen. Bülent spielt Sammy, der im Hammam seines Bruders arbeitet. Er träumt aber davon, ein Rockstar zu sein. Plötzlich gibt ihm ein Musiklabel dann die Chance, bei einer Castingshow berühmt zu werden. Unter einer Bedingung, er muss eine Band gründen. Hallo nach Hamburg, Bülent Ceylan.
Hallo.
Hör mal, so weit hast du es jetzt schon geschafft. Jetzt hast du es bis in den Norden schon. Ja. Selbst in Hamburg wirst du auf den Straßen gefeiert, ne?
Ja, mal gucken. Ja, jetzt bin ich ja mit Mütze gelaufen. Da haben die nur so einen kleinen Türken mit Mütze gesehen. Das habe ich nicht erkannt.
Ja. Wann bist du das letzte Mal gerannt?
Also jetzt. Ich war heute Morgen schon ein bisschen trainieren, muss ich sagen. Also ich war schon auf dem Laufband und so. Also ja. Bin eigentlich gerade wieder auf dem Weg zur Besserung, dass ich mich wieder fitter mache.
Okay. Aber warum ist das nötig?
Ja, weil du fährst sehr viel, sitzt immer auf dem Auto. Das geht auf die Bewegung, auf die Beweglichkeit alles. Und ich merke das dann manchmal im Rücken. Wenn du lange im Auto sitzt, weißt du das selber. Wenn du aufstehst, dann, oh, dann bist du so steif und alles. Und dann Headbang auf der Bühne und dies und das. Also da brauchst du schon, musst schon was machen.
Eben, auch beim Stage-Diving ist die Verletzungsgefahr ja um einiges größer.
Bei meinem Publikum Stage-Diving, es kommt drauf, also auf Metal-Festivals, Rock-Festivals, da geht das. Aber jetzt bei meinem Publikum, die sagen, die würden wahrscheinlich mich fallen lassen und sagen, oh, da liegt der Türke.
Oder du erdrückst die Oma in der ersten Reihe auch noch.
Ja, ich habe ja wirklich ein sehr gemischtes Publikum, von Kinder bis Omi-Opi.
Bülent, jetzt auch als Rockstar, ne? Also im Kino jetzt auf
Kino,
jeden Fall.
Ja.
Auch, ne? Rockstar genau. Im echten Leben gab es ja sowieso schon. Ne, aber jetzt auch im Kino als Sammy, da wird ja deine Mutti immer stolzer auf dich.
Ja, die ist stolz. Das ist auf jeden Fall, die ist sowieso immer stolz. Also sie guckt sich dann auch alle Sachen an, wo ich bin, wenn sie mich irgendwo im Radio hört oder wie auch immer, dann sagt sie, oh, das war schön. Also die ist da immer ganz stolz und muss mir das dann auch immer gleich berichten und das ist schön. Ja.
Schön. Was ist denn ihre Lieblingsszene? Aus dem Film Verpiss dich, Schneewittchen, wo du der Rockstar Sammy bist.
Oh, das sind so viele Szenen, die so witzig sind, muss ich sagen.
Da musst du auch sagen. Also,
ja,
also
ja,
deine
ist
Promotion
auch.
Abteilung ja, würde dir auch einen Deckel hauen, wenn du das nicht sagen würdest.
Nee, aber die sitzt aber jetzt gerade nicht da. Nein, aber es ist wirklich, ich bin ganz, ich muss sagen, echt stolz auf den Film, weil das ist nicht nur ein Comedy-Film, sondern auch mit zwei, drei Emotionen drin. Mhm. Also da bin ich ganz stolz drauf, dass ich die Emotionen auch hingekriegt habe, die jetzt nicht so ewig lang sich ziehen. Ne? Yeah. Ist auch, wie gesagt, die Leute sollen ja lachen, aber es sind Momente drin, wo man sagt, oh krass. Und da hatte ich auch einen Schauspielcoach und das waren so Herausforderungen, wo ich auch stolz bin, dass sie, was heißt Lieblingsmomente, aber das waren Momente, die die größte Herausforderung waren für mich als Komiker. Mhm. Und wenn du den dann meisterst, dann bist du natürlich stolz drauf.
Was war so ein Moment zum Beispiel, den du als krass auch bezeichnest?
Also der eine Moment war, als so eine, du bist so gerade auf dem Casting, also kommst zurück irgendwie und auf einmal haben Nazis, dieser Sammy, der in dem Film, den ich spiele, betreibt ja ein türkisches Hammam, ein türkisches Bad, geerbt von seinem Vater. Und,
oder Kanaken-Aquarium.
Ja, genau, Kanaken-Aquarium, ja, so wurde es gesagt, ja. Und da kommst du zurück und dann haben Nazis das beschmiert und so weiter, ne?
Ja.
So, das alles zerstört, dieses Hammer und so. Und dann kommst du da hin und deine Mitarbeiter heulen und du bist natürlich dann auch voller Emotionen. Und da reinzukommen in diesen Moment, das war, boah, das war krass. Also, wo ich dann Tränen in den Augen hatte und da war ich wirklich... Das habe ich wirklich gefühlt, aber das hat der Schauspielcoach, Nick Dong-Sik heißt er, der hat zu mir gesagt, pass auf, wie kommst du jetzt am schnellsten rein, wir machen es so. Dein Papa ist ja vor 6 Jahren gestorben, was ja so ist und da versetzt du dich gerade rein. Siehst du diesen Liegestuhl, der da kaputt ist, da war früher dein Papa immer gelegen, jetzt haben die Nazis den zerstört. Also ich habe mich dann so hineinversetzt, das war für den Film natürlich wichtig, weil die Leute sollen ja einen Film sehen, der natürlich... insgesamt natürlich mit viel, viel Lachen unterhaltsam ist, wirklich für die ganze Familie. Aber mir war immer ganz wichtig, dass das ein oder andere auch mal so eine kleine Tiefsinnigkeit auch im Film ist. Auch wenn es ein Comedy-Film ist. Mhm. Und ich glaube, es ist uns insgesamt alle ganz gut gelungen. Wir sind alle ganz happy, auch die Schauspieler.
Und konntest du denn, sage ich mal, diese Emotion auch mehrfach hervorrufen? Das ist ja mal das Blöde im Film. Es wird ja, 10, 15 Mal manchmal gedreht.
Das ist eine gute Frage, weil viele wissen das nicht, dass man das ja oft mehrmals auch... Ja, ich habe das 3-mal hintereinander gemacht.
Okay.
Und dann brauchte ich eine Pause, weil ich war so fertig. Also ich habe dann... Ich habe da echt eine Pause gemacht. Das hat mich so wird ja nicht chronologisch gedreht. Also ja, das heißt, du hast jetzt die traurige Szene und dann hast du danach wieder voll die witzige Szene. Und da musst du dich ja noch rauskatapultieren, ne? Und das lernst du halt durch den Coach und so weiter, wie du da das wieder rausschütteln kannst, diese Emotion. Weil du musst ja dann wieder voll frisch sein für die nächste Szene. Und ja, ich habe Blut geleckt, muss ich ganz sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Schauspielerei.
Was war das allererste, was dir dein Schauspielcoach gesagt hat? Wie heißt der? Nick Dong-sik?
Nick Dong-sik, ja, ein cooler Name. Ja, der ist Südkoreaner. Südkoreaner.
So eine Koryphäe aus Hollywood eingeflogen.
Ja, so ungefähr. Nee, der ist hier aufgewachsen auch und alles. Und, aber ein super lieber Kerl, super. Hat in Köln auch sein Studio oder beziehungsweise sein
Schauspielschule.
Business,
oder was,
genau,
ja?
Schauspielschule.
Ja.
Und der war Wahnsinn. Der hat mir das. Wir haben uns natürlich auch, die Chemie hat natürlich gepasst. Das ist erstmal ganz wichtig. Und was erstmal so die so eine große Herausforderung war, ich habe ja in dem Film auch eine Freundin, die zwar jetzt eine Nebenrolle spielt, aber trotzdem musste man das ja auch echt rüberbringen, sodass die Leute das Gefühl haben, ah, das ist seine Freundin. Mhm. So, und da gibt es so ein, zwei Kussszenen, also jetzt nicht so jetzt nicht Hollywood-mäßig so, aber schon. Und da musste ich erstmal lernen, eine Frau zu küssen, also schauspielerisch. Ja, da musst du dich ja auch überwinden, ne? Wenn du das nicht gewohnt bist, einfach eine fremde Frau zu küssen.
Ist das wirklich so schlimm?
Ne, was heißt schlimm, aber das sind ja 1000 Kameras noch.
Ja, klar.
Und du musst das, das war schon, ja, man hat auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, ne? Also, ja, also bei mir war es zumindest mal so, manche vielleicht nicht, aber.
Du, wenn du Glück hast, sieht deine Frau den Film gar nicht.
Doch, die sollen alle schauen. Ich hab schon alle vorbereitet. Ich habe gesagt, pass auf, am Anfang ist was und am Ende. Und dann schicke ich dich auf Toilette.
Also, wie ist denn Küssen, also für die Kamera jetzt, anders? Weil du gesagt hast, das ist ja auch anders.
Ja, es ist anders. Ist ja
nur vom Gefühl her oder musst du auch eine andere Technik anwenden, damit man es auch gut sieht in der Kamera?
Ja, also du, Zungenkuss war natürlich jetzt nicht, das ist klar. Das wollte ich auch, also war auch, macht auch keinen Sinn bei dem Film.
Stand auch in deinem Vertrag. Keine
Zungenkuss. keine nackige Sachen. Nee, aber also Mundkuss schon, aber. Es muss halt, wie soll ich sagen, es muss authentisch sein. Es darf da jetzt nicht einfach so nur so aussehen, man muss es schon sehen können. Und das Komische war, glaube ich, das Gefühl dabei zu entwickeln. So, da hilft es auch nicht an deine geliebte Frau oder irgendwas. Das geht ja nicht. Ne? Das ist ja, aber du musst versuchen, irgendwo in diese Richtung zu gehen, weil damit das auch echt rüberkommt. Aber es ist anscheinend mir gelungen. Ja. Zumindest hat der Regisseur das so gesagt und dann ist schon mal okay.
Nach dem ersten Kuss vor der Kamera, was hat da deine Partnerin gesagt?
Du meinst die Schauspielerin?
Ja?
Die hat gesagt, die hat gelacht, ne? Weil die macht das ja 1000 Mal. Sie sagt, ja, ist das so krass für dich? Ich so, ja, was, ja, für dich nicht? Nee, sagt sie, das ist normal. Ey, aber wie ist das von Empfindung? Nix, sagt sie, was soll ich empfinden? So, ganz gut. Also sie ist halt Profi, ne? Und für mich war das jetzt nicht Empfindung vom, oh Gott, ich bin nett, sondern es ist eher so eine Empfindung, eher so Aufregung und was muss ich jetzt machen? Also es ist schon was anderes. Wenn du es natürlich öfters machst, dann glaube ich, ist das auch irgendwann so normal. Also ich glaube schon, dass das irgendwann normal werden könnte, aber ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich will nicht, dass es normal ist.
Aber seien wir ganz ehrlich, du warst schon in deinem männlichen Stolz verletzt, ne, dass sie nichts empfunden hat.
Ach so, das meinst du jetzt?
Also das schon, ne?
Ach so. Naja, da bin ich Türke.
Also viele Opfer, die du für diesen Film bringen müsstest.
Oh, ja.
Fremde Frauen küssen.
Alter.
Den Kinnbart hast du dir abrasiert für den Film.
Oh, meine Güte.
War das nötig?
Ja, das war.
Warum?
Ja, es sollte ja auch irgendwo sich abgrenzen von Bülent.
Ja, natürlich.
Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den immer noch nicht wachsen lassen, weil ich gemerkt habe, die Leute haben auch alle gesagt, oh, du siehst jünger aus. Und ab einem gewissen Alter freut man sich dann auch.
War das denn schlimm? Den abrasieren?
Nee, das war nicht so schlimm.
Weil
also
du bist
Haare wäre schlimm gewesen. Also Haare, hätte ich auch nicht gemacht.
Ja.
Aber beim Kinnbart, weißt du, ob ich mal drei Tage Bart habe oder Kinnbart. Wobei der Kinnbart auch eh viele immer gesagt haben, oh, der ist schief. Und irgendwann konnte ich es eh nicht mehr hören. Schief, geschnitten, schief rasiert. Und dann sag ich, komm, bevor noch Ober der Lippe irgendwann landet, machst du ihn dir.
Aber ganz schlimm wird es erst, wenn sie zu dir sagen, ey, deine Glatze ist schief geschnitten.
Ja, also, dann wird es dann wird's problematisch.
Sag mal, bei euch im Film ist ja auch Kida dabei.
Ja.
Der Kida, ich kriege immer den Nachnamen. Wow. Kida, Koda.
Kida Ramadan,
ja. Ramadan und so weiter. Das ist ja ein Typ, den liebe ich ja auch.
Geil,
ja,
bei Four Blocks. Ne?
Also Kida ist wirklich einer der Schauspieler in Deutschland. Da hast du immer Vergnügen, wenn der irgendwas macht. Was ist so die Szene, ob vor der Kamera oder auch hinter Kamera, die du sofort mit Kida verbindest?
Naja, also Kida, seine Augen sind ja auch Markenzeichen. Also wenn der guckt, wie er guckt und wie er redet und diese lässige Art. Und er kann witzig spielen, aber er kann auch ganz brutal spielen, ne? Das ist so, er ist wirklich ein vielseitiger Schauspieler. Und das Gute ist, ich habe ihn schon vorher kennengelernt als Kumpel. Wir waren in Kreuzberg schon was trinken und so weiter. Und ich habe erst den gar nicht so eingeschätzt. Ne? Er ist auch Familienvater, ich glaube mehrere Kinder. Da wirkt er erstmal ne? so normal. So. Er ist ja auch, sein Kleidungsstil ist auch sehr speziell. Also wir waren da auf dem deutschen Filmball und er alle mit Anzügen. Was macht er? So irgendwie kommen ganz spezielle Schuhe an. Und da hat er den Gürtel vergessen für die Hose und da hat er einen Bademantel, den weißen Bademantel, diesen Gürtel vom weißen Bademantel, also was ist das, wie eine Schnur, hat er dann dafür verwendet. Das musst du mal vorstellen, ich denke, was hast du, ja ich habe meinen Gürtel vergessen, habe ich halt vom Bademantel, vom Hotel habe ich das genommen. Ich so, das gibt's. Der ist halt so, er legt darauf keinen Wert, das ist auch gut so,
super.
Aber wie er spielt, was er spielt und das Schöne ist, wenn du von so einem Mann auch noch ein Kompliment kriegst, ich bin ja Komiker, aber wenn du es auch sagt er, du hast super Augen, sagt er, du machst das super, ey, cool, wie du das machst. Und das war natürlich, das geht runter wie Öl, wenn Kida Ramadan dann da was sagt. Aber der hat ja im Film hat er ja meinen Bruder gespielt. Ne? Und er ist einfach ein cooler Typ und ja, er spielt jede Rolle einfach geil.
Ja. Ich muss dir trotzdem sagen, Bülent, wenn jemand dir sagt, du hast schöne Augen, dann heißt das, du bist ein schöner Mann, nicht du bist ein guter Schauspieler.
Ach so! Ja, aber bei ihm weiß ich, dadurch, dass er Family-Papa und so weiter, wusste ich sofort, dass er das andere meint.
Aber die Kreuzberger Nacht mit ihm, die war auch lang wahrscheinlich, oder?
Na, da waren ja noch andere dabei, auch der Regisseur Cüneyt Kaya und so weiter. Und Cüneyt Kaya ist auch so ein krasser Typ, aber ein geiler Regisseur.
Ja.
Also, wie gesagt, ich hatte wirklich ganz tolle Schauspieler bei diesem Film. Also Josephine Preuß hat ja meine Schwester gespielt. Josephine Preuß kennt man ja von Türkisch für Anfänger und sowieso schon als Kind ist sie ja schon in die Schauspielerei sozusagen gekommen.
Gerutscht, muss man sagen. Die ist auf die schiefe Bahn gerutscht direkt bei der Schauspielerei und gelandet.
Die ist sowas von Profi, sowas von gut.
Ja.
Also die kann wirklich Hammer spielen.
Und der Regisseur, sag noch ganz kurz, du hast gesagt, das ist ja auch ein krasser Typ. Was ist so eine typische Szene von den Dreharbeiten gewesen, die uns zeigt, wie dieser Regisseur mit den Schauspielern oder aber auch mit dir umgegangen ist?
Naja, er ist erstmal ein ganz lieber Kerl. Er ist sehr, sehr gelassen, sehr, erstmal so denkst du, okay, ne?
Ja.
So ein bisschen so cool. Er gibt auch auf Kleidung, gibt er auch nichts. Also man könnte meinen, er ist Taxifahrer, so kommt so mit Schlapper-Ding, so kommt er irgendwie, also nichts gegen Taxifahrer, um Gottes Willen. Aber er kommt da so im Schlapper-Look, so denkst du, wie morgens, wie gerade. Aber wie er das macht, wie er da abgeht, wie er. Wenn er sich konzentriert auf die Szene, der schnauft dann laut so, ne, so richtig so, er ist totaler Perfektionist.
Ja.
Manchmal sagt er, ach, vergesst alle Texte, jetzt improvisieren wir. Das geht so nicht, das funktioniert so nicht. Und dann müssen alle Schauspieler natürlich so, was, improvisieren jetzt? Oh Gott, wie, was?
Ja,
wir jetzt macht euch alle mal locker, wir spielen das und dann machen wir es nochmal anders. Aber er probiert Sachen aus, von mir aus macht er 20, 30 Mal die gleiche Szene, aber er will es perfekt haben.
Mhm.
Er ist richtig gut. Ich glaube, er sieht das ja auch als seine Riesenchance jetzt mit diesem, also vom, was Kommerzielle angeht natürlich auch. Hat er schon andere super Filme gemacht, aber jetzt mit Verpiss dich, Schneewittchen hast du einen ganz anderen Medienvolumen da drin.
Ja,
also
klar.
Und ich denke, er ist auch ehrgeizig und so und er wollte das jetzt richtig, er wollte nicht einfach so einen Comedy-Film machen, so ein Klamauk-Ding, sondern er wollte einen Film machen mit Emotionen, mit einer Story von A bis Z, die Sinn macht, die man verstehen kann, die am Ende, wo man sagt, ah ja, okay, es macht alles Sinn, wie es gedreht worden ist und da muss man sagen, Hut ab.
Und das Improvisieren ist dir dann wahrscheinlich aber auch leicht gefallen, oder?
Ja, also Improvisieren liebe ich ja. Sowieso mache ich auch auf der Bühne. Ja, das war auf jeden Fall, ja, es ist nur was anderes, ob du jetzt mit anderen noch das machst, weißt du? Ob du jetzt mit Zuschauern improvisierst, ja, oder mit Schauspielern, ist natürlich eine andere Nummer. Ja. Und vor allem, manchmal muss man sich auch zurücknehmen können als Komiker, weil am Ende zählt ja der Film und nicht, dass du immer da im Vordergrund bist, oder dass du immer die Gags machst, sondern auch mal der andere soll die Gags machen. Weißt du, das ist ganz wichtig, dass man da auch loslässt und da auch Teamwork, das ist reines Teamwork. Und das ist wie so eine Fußballmannschaft, die muss funktionieren. Es bringt nichts, da ein, zwei gute Spieler zu haben. Das ist ja auch bei anderen Filmen so. Du hast vielleicht den einen oder anderen tollen Schauspieler, aber wenn der Film an sich nichts ist oder die anderen nicht gut mitspielen, dann bringt diese ein, zwei Schauspieler nichts.
Also ich kann mir vorstellen, dass du natürlich auch mit all diesen gestandenen Schauspielern da auch natürlich so eine Art Minderwertigkeitskomplex oder Unsicherheit hattest.
Ja, am Anfang.
Ob das auch klappt. Wie war dein erster Drehtag?
Ich war aufgeregt, natürlich, ja, riesig aufgeregt, weil ich wollte natürlich auch gut rüberkommen und so weiter, aber ich habe dann auch mir gesagt, ich muss so sein, wie ich bin, und ja, ich habe mich dann, ich denke mal so nach ein, zwei Wochen habe ich mich richtig eingespielt gehabt, und dann kannte ich die, dann habe ich natürlich das ein oder andere Kompliment von denen bekommen, und dann fühlt man sich natürlich auch sicherer, ja. Und die haben natürlich immer mir gesagt, hey, hör mal zu, Comedy, Stand-up, das ist doch für uns die Königsdisziplin. Ach so, habe ich gesagt, für mich ist euch, also sowas wie ihr spielt. Und so kam man sich auch näher, und dann haben die gemerkt, okay, der ist nicht abgehoben, der Bülent, der will sogar von uns was lernen. Und also das war, wie gesagt, ich habe mir auch viele Sachen, wie so ein Schüler, auch mir Sachen sagen lassen, wie kann man es besser machen, dies und das. Und das war, ich glaube, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und jetzt habe ich Blut geleckt, weil jetzt weiß ich, wie die Sache funktioniert. Und habe auch viel trainiert dafür. Da waren ja auch Choreografien drin im Film und dann auch, wie gesagt, Emotionen, dies, das. Und ich habe wirklich vorher auch schon durch das Coaching, Schauspielcoaching, auch viel mich gut vorbereitet gehabt.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, Taxifahrer, Regisseur sah auch aus wie ein Taxifahrer, ohne dass wir Taxifahrern zu nahe treten.
Nein.
Aber du bist schon mal bestimmt in Berlin Taxi gefahren, oder?
Genau.
Was hast du da schon erlebt im Taxi in Berlin? Denn wenn man irgendwo Geschichten erlebt, ist es im Taxi in Berlin. Was ja zunächst damit beginnt, dass man erstmal angeschnauzt wird.
Ja, aber das ist manchmal ganz witzig, weil die sagen, ach, Bülent Ceylan, okay. Und dann sagt der ein oder andere dann, okay, dann erzählen die mehr Storys, dann erzählen die, erzähl doch mal Witze, fragen die dann, erzähl mal Witz. Ich so, nee, kann ich nicht, wie, du kannst keinen Witz erzählen, nee, ich kann nur so witzige Geschichten erzählen, aber okay, dann erzähl ich dir Witz, Bülent, komm. Und einmal war so auch, man erlebt so viele, weißt du, so Witze wie auch von so, was ist der Unterschied zwischen eine Arzt und eine Pole?
Hä?
Und weißt du, kennst du es?
Nee.
Der Pole weiß, was dir fehlt.
Okay.
Weißt du, so?
Ja,
solche, weißt du, so Gags und dann so Witze, und das ist natürlich witzig. Irgendwo ist es dann alles witzig, weil die erzählen ja so mit allem so Enthusiasmus auch die Taxifahrer. Also es gibt tausende Geschichten, ich kann dir jetzt gar nicht alles so detailliert sagen, aber auf jeden Fall ist es immer spannend. Ich fange ja oft auch an, mit den Taxifahrern ins Gespräch zu kommen und über politische Lagen zu reden, auch über Erdogan, über alles.
Oh Gott, bei Erdogan, puh.
Oh ja.
Also ich meine, den du ja auch mal durchaus verarscht auf der Bühne. Ne?
Also, der verarscht ja alle irgendwo.
Natürlich.
Ne? Ist ja witzig, ne?
Also es müssen jetzt nicht gerade Ziegen sein, aber Erdogan-Witze sind drin. Wie du neulich, was war das? War das Berlin oder was weiß ich? Ihr seid doch auch froh, dass endlich mal ein Türke in Berlin sagt, dass er gegen Erdogan ist. Was gab es denn danach so für Reaktionen so im Umfeld
oder
von der türkischen Regierung?
Nee, von der Regierung nicht, aber von Anhängern. Ne? Natürlich sagen die, du Schoßhund oder Angela Merkel Schoßhund. Das Witzige ist ja, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Wahrscheinlich nicht.
Das Witzige ist ja, dass mein deutscher Opa Heinrich Merkel hieß.
Ja.
Ne? Und das ist ja das Fatale, wenn einer sagt, du bist also es hätte fast so sein können, weil ich weiß noch, als ich da wirklich damals, es war wirklich so, ich gucke im Fernsehen, zum ersten Mal sehe ich die Angela Merkel im Fernsehen. Und da habe ich meine Mutter, die war nämlich dabei, mein Papa auch, die war bei meinen Eltern, und dann habe ich meine Mutter wirklich entsetzt angeguckt, so was, Angela Merkel?
Yeah.
Und dann sagt meine Mutter gleich zu mir, das ist nicht deine Tante. Und das Geilste ist, mein Vater aus dem Hintergrund, das ist dein Onkel.
operiert.
Ja, ja. Und das ist das Geilste. Das sind so, und das sind so Gags, die kannst du schön einbauen. Und dann jetzt erzähle ich auch darüber.
Ja.
Und ja, macht Spaß. Also wie gesagt, wir sind nicht verwandt, ne?
Nein, nein,
aber,
nein.
Aber es gibt ja viele, die auch Merkel mit Nachnamen heißen.
Das stimmt.
Und,
aber ja, ich kenne nur zwei, die berühmt sind in Deutschland.
Ja, ja.
Also das ist die Angela Merkel und die Hildegard Merkel.
Ah, meine Mama.
Die Mutter.
Also, ja, meine Gott, Mama ist super.
Zum Glück hast du den Namen vom Vater angenommen damals. Du.
Ja, ja, Jayla.
Damit bist du ein bisschen exklusiver. Natürlich. Auch damals schon, als du deinem Namen noch gerecht wurdest als junger Kerl.
Da ja, hör mal zu jetzt. Geht's doch mal los. Ja, sei froh, dass du weiter weg bist.
Ja, da warst du doch ein kleines Reh. Also heißt ein das nicht? Zählern heißt doch kleines Reh, oder?
Junges
Reh heißt das. Ah, ja. Gut, ein junges Reh warst du auch natürlich.
Ja, bin ich immer noch.
Reist du eigentlich noch in die Türkei regelmäßig? Gibt es da noch Verwandte? Natürlich gibt es ja noch
Verwandte.
Verwandte
gibt es auf jeden Fall, ja.
Und siehst
ja.
du die auch ab und zu nochmal?
Nee, also im Moment hat man mir auch gesagt, ich soll jetzt mal nicht so dahin.
Ja, klar.
Weil ich so viele Witze gemacht habe. Aber ja, ich denke, also Türkei, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen die Türkei, um Gottes Willen, das darf auch nicht voll verstanden werden. Sondern ich finde die Türkei ein ganz schön, wunderbares Land, tolles Land und sind wirklich viele tolle Menschen dort. Aber ja, es ist so schade, dass man gewisse Meinungen nicht mehr sagen darf oder dass man Angst haben muss davor und das finde ich so traurig.
Aber wenn du sagst, du machst Witze über alle, über Mohammed, das geht nicht, oder?
Nein.
Also da ist dann tatsächlich Schluss, ne?
Ja. Weil das geht um, das ist Religion, das ist, das soll jeder, guck mal, es gibt viele Menschen, die hängen sich an die Religion, das ist für die was Tolles, die sehen da Hoffnung und so weiter und da mache ich mich nicht drüber lustig, genauso auch über Christen nicht oder Buddhisten, wie auch immer, also wobei die Buddhisten wahrscheinlich am meisten noch vertragen an Humor, weil es denen egal ist und wenn, dann werden sie eh wieder geboren. Also. Nee, aber ich meine, die... es ist so an sich, so über Propheten und wie auch immer, weißt du, du siehst das ja als, ich habe mal ganz früh über Papst Johannes Paul, über den Papst, weil ich den gut imitieren konnte, Das habe ich mal gemacht, da waren aber auch ein paar Deutsche aufgestanden oder Katholiken, die gesagt haben, unverschämt, und dann irgendwie habe ich gesagt, nee, komm, was willst du denn über Religion Witze machen, das ist, die Leute sind da auch empfindlich und ich glaube ja selbst auch an Gott, ich gehöre jetzt keine Religion an, aber ich glaube selbst an Gott und wie gesagt, da habe ich das rausgenommen für mich.
Du warst ja immer schon auch wirklich ein Rockfan, du bist wirklich auch auf Festivals schon aufgetreten, auch in Wacken. Wie war dein erster Auftritt?
Also,
war ja auch neues Terrain.
Ja, ja, das war 2011 das erste Mal und überhaupt ein erster, das war der erste Komiker, der auf einer Hauptbühne war, wo Iron Maiden und was Rammstein alle schon drauf waren und dann kommst du als Türk ohne Band. Nur, ich habe gesagt, ja, ich brauche keine Band, ich habe CD-Player.
Und wenn so. Die gegen dich sind, die Jungs,
dann ist es das ist bitter. Oh, aber das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, sondern die haben echt gefeiert. Also die haben, das war so geil, es war ein geiles Gefühl, das waren 80.000 Mettler. 2014 war ich dann sogar einer der Headliner sozusagen, die das eröffnen durfte, auch die True Metal Stage, eine der Hauptbühnen eröffnen durfte, da waren echt 80.000 dann da und es war geil, es war einfach nur geil. Ich habe zu denen gesagt, hey komm, wir machen jetzt mal eine Schweizer Laola und die ging von vorne bis hin, ich musste jetzt fast 1-2 Minuten warten, bis ich den nächsten Gag machen konnte, weil die das echt durchgezogen haben, Schweizer Laola, also so in Zeitlupe, diese Laola-Welle gemacht, bis nach hinten hin, du konntest ja gar nicht so weit gucken, so viele Menschen sind das. Ne?
Aber die muss ganz langsam gehen, die Schweizer Laola.
Ja, ja, richtig langsam und die haben es aber durchgezogen, die Mettler. Und die haben halt nicht gefeiert, ne? Das war einfach ein geiles Gefühl. Ich habe natürlich auch 1-2 Lieder drin und habe auch ein bisschen auch Metal-mäßig was gemacht. Aber ich war fertig dann. Ich habe 3/4 Stunde da 45 Minuten gespielt und das ist schon hart. Weil wenn du überlegst, da ist eigentlich immer nur Musik und dann kommst du mit Comedy und so. Und ja, aber es war für die Metal haben mich akzeptiert. Da gibt es natürlich auch ein paar drunter, die gesagt haben, kann ich vielleicht nichts anderes mit anfangen, aber die hast du nicht gesehen bei den 80.000.
Aber jetzt stell dir mal vor, du hättest keine langen Haare. Dann wäre es vielleicht schwieriger gewesen, akzeptiert zu werden bei den Mettlern, oder?
Naja, also für die Mettler ist es wichtig, dass du in Bezug hast zu Metal. Also wenn die jetzt alle mitbekommen hätten, dass du auch überhaupt die Musik hörst, dass du da einen Bezug hast. Ich glaube, für einen Komiker, der mit Metal nichts zu tun hat, ist da so ein Auftritt fatal, ja. Weil die brauchen irgendwie so, das muss authentisch sein für die. Du musst irgendwie einer von denen sein, du musst irgendwie, so habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, klar.
Und, aber die sind sehr nett und sind auch tolerant, so ist es nicht. Also ich meine, Roberto Blanco ist ja auch aufgeregt und Heino singt Rammstein, wissen wir ja. Der wurde auch akzeptiert, aber einfach nur deswegen, weil er natürlich auch einen Bezug genommen hat zu der Musik.
Hat Heino auch schon Rammstein gesungen oder nur die Ärzte?
Heino? Ja.
Das kenne ich gar nicht, Rammstein.
Kennst du nicht Heino singt Rammstein?
Nee, ich kenne nur Heino singt die Ärzte.
Nee, Heino singt Rammstein, das ist Wahnsinn. Guck dir das mal, das ist Wahnsinn.
Ach, Hammer.
Tolle Sache.
Das ist mir vorbeigegangen. Seit wann hast du die langen Haare eigentlich?
Also seit ich...
immer schon?
Nee, mit 15 habe ich es wachsen lassen.
Und warum? Wegen der Rock'n'Roller? Also die du damals verändert
hast? Ja, Crunch. Damals war die Crunch-Zeit.
Okay.
Also Nirvana, ne, dann Korn, Pearl Jam und so weiter. Das war halt meine Mucke. Rage Against the Machine. Und und da habe ich die dann wachsen lassen. Und dann... Ja, und auch noch wegen den Mädels, ne? Weil ich gedacht habe, ey komm, weil meine Schwester, die ist einige Jahre älter als ich, und die hatte einen langhaarigen Freund, das weiß ich noch, und da sind die Mädels abgefahren drauf. Und dann dachte ich, hey, vielleicht muss ich auch mal die Haare länger wachsen, dann vielleicht kriege ich dann echt mal eine Freundin.
Und hat gleich geklappt?
Naja, nicht gleich, aber ein Jahr später, als die Haare da ein bisschen länger waren.
Ab welcher Länge hat es geklappt?
So Pagenschnitt. So.
Bühler mit einem Pagenschnitt, räumt die Mädels ab. Sag mal, die Schweizer Laola, hast du die auch schon mal in der Schweiz gemacht bei einem Auftritt?
Ja. So geil.
Aber wenn Schweizer auch noch die Schweizer Laola machen, da musst du ja 10 Minuten warten, bis du den Gag machen darfst.
Ja, die wollten dann immer ein bisschen schneller machen, um zu zeigen, dass sie doch schneller sind. Aber es war, wie gesagt, ich nenne es auch die DJ Bobo Laola. Ich weiß, dass DJ Bobo das auch macht. Aber unabhängig, ich glaube, er hat es vielleicht sogar schon früher gemacht, aber ich wusste das nicht. Aber ich habe dann zu DJ Bobo irgendwann habe ich getroffen und habe ich zu ihm gesagt, hey, ich mache auch sowas. Er ist doch egal, ist doch egal. Und die sagen ja nicht Türke, die sagen dort, das Türkli kommt. Türkli.
Ach, das Türkli?
Ja, die verkleinern dich noch, so wie die Schwaben. Die Schwaben sagen Türkli. Und Türkli ist eigentlich auch bitter, so Arschlöchli.
Sag mal, wo ist Ali eigentlich gerade?
Geil, dass du von Arschlöchli auf Ali kommst.
Nein, das war nicht.
Ali ist jetzt auch draußen, steht draußen.
Der ist draußen.
Steht vor der Tür.
Also Ali ist ja wirklich der Mann, der seit vielen Jahren an deiner Seite ist. Also eigentlich dein Partner.
Tourbetreuer und Bruder und alles, kann man sagen.
Konntest du dem denn auch einen Job im Film besorgen, in Verpiss
dich,
Mädchen?
Ja.
Wer ist er denn?
Bitte?
Wen spielt er denn da?
Also er spielt da einer von den Hammann-Brüdern, sozusagen, die da im türkischen Bad sind. Und da ist er halt auch einer der Gäste, sozusagen. Und hat sogar einen kleinen Text, wo er sagt zu dem anderen, hat er eben gerade Kanacke, weil dieser Paul Fasnacht, der den Wolle spielt, der neue Mitarbeiter, der ist ja so um die 70 und dann wird ja so eingestellt und dann gucken die ganzen Hammann-Brüder dann erstmal so komisch an, was ist denn das für ein Typ, und dann sagen die, ja, der muss erstmal sich beweisen als Masseur.
Ja.
Und dann sagen die auch, du massierst Mammut. Und dann sieht er diesen Mammut, diesen riesen, dicken Typen, Türken da, richtig geiler Typ. Und dann sagt er, heiliger Kanake, ne? So, und dann kommt da diese Geschichte. Was hat er gesagt? Und dann da kommt dann nicht Alis Part, indem er dann sagt, hat er Kanake gesagt? So. Und dieser Satz, den musste er natürlich dann auch perfekt machen und das hat er super hingekriegt. Und
hast du ihm deinen Schauspielcoach ausgeliehen dafür?
Ja, habe ich.
Nicht mal bei den Dreharbeiten weicht der Mann von deiner Seite. Also ihr hockt ja nun wirklich quasi ein halbes Leben aufeinander. Ja. Der dir, glaube ich, auch sehr geholfen hat damals, als dein Vater gestorben ist. Der Ali, der war immer da.
Ja.
Aber es nervt natürlich auch. Ich meine, das nervt ja schon bei Ehepartnern manchmal, dass man immer aufeinander hockt.
Manchmal reden wir miteinander, manchmal nicht, wenn man so oft miteinander unterwegs ist.
Gab es denn auch mal wirklich Zoff? Also, dass man
gab's sich, auch schon, okay. Ja klar.
Und worum geht's denn da so bei Männern, wenn Männer sich zoffen?
Ach, das kann man so nicht sagen. Ich denke mal, entweder ist irgendwie was nicht richtig gelaufen oder so. Also er ist ja auch Perfektionist oder so. Vielleicht hat er mal was vergessen. Ich bin auch Perfektionist und dann habe ich vielleicht zu lange warten. Wie auch immer, irgendwas ist mal vielleicht mal schief. Aber es ist sowas von selten. Ich kann das an einem Finger abzählen, weißt du so. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir Zoff haben. Aber wie gesagt, das ist... meistens ist es wirklich, verstehen wir uns gut, weil ich bin Steinbock, er ist Waage, das passt.
War Ali auch schon damals dabei, als du sozusagen deine ersten Gehversuche gemacht hast? Also ich denke zum Beispiel an Rosengarten, damals dieses Musical Human Pacific.
Nee.
Du noch mit Xavier damals,
nee.
Habt ihr dieses Musical gemacht, da war Ali noch nicht dabei.
Nee, da war noch nicht dabei, weil... mache jetzt 20 Jahre, mache ich jetzt Comedy auf Bühne und ich kannte jetzt seinen Bruder früher, seinen jüngeren Bruder, okay. Ahmed. Und der hat zu mir gesagt, hey, wenn es bei dir mal durchbricht, da brauchst du auch einen Bodyguard. Ich so, ach komm, ich brauche keinen Komiker, keinen Bodyguard. Ne? Naja, aber so ein Tourbetreuer, der dich begleitet, der dich fährt und, so. Das brauchst du schon. Ich so, jo, klar. Und dann kam das dann zum Durchbruch und dann habe ich gemerkt, oh ja, vielleicht brauche ich doch jemanden oder so.
Ja.
Hat er den Ali vorgestellt, seinen Bruder, und Ali kannte mich damals auch noch nicht, aber wir haben uns dann gleich verstanden und das war super und so hat sich das peu à peu, wurde es immer mehr und ja, und jetzt sind wir schon fast 10 Jahre zusammen unterwegs.
Und Ali konnte Tourmanagement da?
Ali hat, war learning by doing. Das
ja, okay.
Ali war zwar Türsteher und Bodyguard, also hat zwar schon auch schon so Sachen gemacht wie in Berlin mit Sharon Stone und hat die begleitet schon so im Hintergrund und so, aber jetzt so richtig so persönlicher Tourbetreuer war er noch nie. Und hat sich aber so schnell eingelebt und hat gemerkt, okay, auf was er drauf achten muss, dies, das. Und er ist halt wirklich einer, der lernt sau schnell. Ich sage immer, er ist wie so ein Japaner. Er klaut Sachen und macht's besser.
Ja. Und der hat es echt verstanden, sich wirklich zu steigern im Leben.
Ja,
Sharon super. Stone, Bülent Ceylan.
Ja, genau. Von Sharon Stone zu Monem.
Danach Gott.
Ja, um Gottes
Gott's
Willen.
Bodyguard. Auch ein schöner Titel übrigens fürs nächste Programm.
Ja, vielleicht. Aber da wäre Ali dagegen, weil er ist Moslem. Und mit Gott so Witze machen, das ist nein, nicht gut.
Okay, wir haben nichts gesagt. Wir haben nichts gesagt. Wo wir es gerade von dem damals hatten, von der Zeit mit dem Musical, Human Pacific, der Xavier, kreuzen sich eure Wege eigentlich noch ab und zu mal?
Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Klar. Wir sind ja befreundet.
Ja.
Und wir sehen uns leider nicht immer, das ist schade auch.
Ja, aber der wohnt doch in der Tschechei oder was?
Die meiste Zeit, der wohnt überall.
Der wohnt überall.
Da kriegst du jetzt nichts raus von mir.
Das will ich auch gar nicht. Glaubst du, ich will da hinfahren oder was?
Nee, nein. Aber vielleicht fragst du für jemanden. Nein. Nee, aber wie gesagt, Xavier ist wirklich ein super, super Typ und ich mag ihn sehr.
Bisschen durchgeknallt manchmal, ne?
Ja, ein bisschen durchgeknallt, aber vieles ist auch nicht ganz richtig, was man über ihn schreibt oder über ihn gesagt hat. Vor allem ist er gar kein Rassist. Also wer das behauptet, der hat selber einen Schaden. Also weil ich weiß ja, was er macht, er weiß ja, was er für Menschen macht. Und hängt das nie an die große Glocke. Also manche Sachen weiß man natürlich von ihm, was er macht, aber es gibt auch viele Sachen, wo man sagt, was, da unterstützt er das, macht er dies. Also er ist wirklich ein versucht wirklich vielen Menschen zu helfen.
Ja. Bülent Ceylan. Jetzt auch im Kino zu sehen.
Ja.
Verpiss dich, Schneewittchen, heißt der Film. Du als Rockstar Sammy. Hör mal, dann danke für heute. Viele Grüße hier.
Ja, danke. Vielen Dank fürs sehr sympathische Interview.
In den hohen Norden. Und dann bis die Tage wieder. Bülent
Ceylan. Alles Gute, ja. Mach's gut.
Talk mit Thies.